SRF 1. SRF 1.
Die Schweiz, ein kleines Land, und trotzdem, in diesem Land passieren Sachen, die sind beeindruckend. Wir zeigen auch bis am 11. Beispiel. Zum Beispiel kommt fast ein Drittel von allen Teppichen, die in einem Linienflugzeug sind, aus dem Oberaargau. Und obwohl wir keine einzige Ölquelle haben, sie wird der grösste Ölhändler auf der Welt. Und wir sind Entwicklungsstelle für gigantische Schiffsmotoren.
Man muss sich vorstellen, dass so ein grosser Motor, also der ganz grösste, den wir bisher entwickelt haben, etwa 2.500 Tonnen wiegt. Und der bringt über 100.000 PS und alles geht auf eine einzige Kurbelwelle, auf eine Schiffsschraube raus. Und damit können sie ein Schiff mit 15.000 Container antreiben.
Jawohl, das ist der Chef von Wärtsilä Schweiz, der zu Winterthur riesige Schiffsmotoren entwickelt. Warum genau Winterthur? Sagen die vielleicht jetzt euch. Warum das so ist, das haben wir ihn noch gefragt in ein paar Minuten in der Sendung Treffpunkt. Am Mikrofon Michael Brunner, willkommen.
Shoulders, you raise me up When I am on your shoulders, you raise me up to more than I can be. You raise me.
Vormittag auf SRF 1. Die Schweiz, ein kleines Land, wo ganz überraschende Sachen drin passieren. Ein Beispiel. Ein Motor, der gleich schwer ist wie 2500 Elefanten, bringt eine Leistung, wie wenn 100'000 Ross würden ziehen, treibt ein Containerschiff an, wo 15'000 Container drauf Platz haben. Und entwickelt worden ist der Motor in der Schweiz, Zwintertour in der Firma Wärtsilä. Die SRF1-Reporterin Doris Rothen, die hat Martin Wernli, Chef von Wärtsilä Schweiz, besucht.
Wir sitzen hier im Büro in Nähe vom Bahnhof Winterthur, zu Fuss 5 Minuten oder so, und schauen raus auf das Meer. Und darum ist es ja auch logisch, dass ihr hier Schiffsmotoren entwickelt, nicht wahr?
Ja, also die Frage, warum ausgerechnet in Winterthur Schiffsmotoren entwickelt werden, wird häufiger gestellt. Und das geht zurück auf die lange Geschichte von unserem Unternehmen. Also der Geschäftsbereich Dieselmotoren in Winterthur geht zurück auf den Geschäftsbereich Dieselmotoren von der alten Gebrüder Sulzer AG. Und in den 80er Jahren hat sich der ganze Sulzer-Konzern ja aufgeteilt, damals in verschiedene Geschäftsbereiche. Der Dieselbereich ist als erster verkauft worden oder verselbstständigt worden. Und Produktion hat man damals geschlossen in der Schweiz. Und in Winterthur werden aber die Motoren nicht mehr hergestellt, es werden nur noch Motorenentwicklung betrieben.
Was bietet der Winterthur konkret, wo jetzt ein anderer Standort nicht würde bieten?
Die Entwicklung von diesen Motoren hat vor über 100 Jahren angefangen. Ist immer ein Kernbestandteil von der Winterthurer Industrie gewesen. Also wir haben am Standort immer wieder können gute Leute engagieren. Wir haben dadurch, dass wir in der Mitte von Europa sind und ein relativ gutes Arbeitsumfeld können bieten, eigentlich auch die Möglichkeit, sehr gute Leute anzustellen aus ganz Europa heute. Also das ist der erste wichtige Punkt für den Standort. Der zweite ist natürlich, dass wir da eng verbunden sind mit den lokalen Hochschulen. Ja. Und drittens ist, dass wir in Winterthur einen eigenen Prüfstand haben. Also wir haben in Oberwinterthur im ehemaligen Sulzer-Industrieareal noch ein Versuchszentrum mit einem Versuchsmotor.
Was heisst das genau, Motorenentwicklung? Jetzt als Laie hat man das Gefühl, also jetzt gibt es schon so lange Schiffsmotoren. Mhm. Jetzt werden Sie ja dann wohl jemanden wissen, wie es geht, oder?
Ja, der Dieselmotor ist eigentlich eine faszinierende Erfindung, weil er seit 100 Jahren immer weiterentwickelt worden ist. Erstens mal ist die ganze Leistungsdichte viel höher geworden. Also die Motoren haben viel mehr Leistung heute, als sie früher hatten. Zweitens brauchen sie viel weniger Brennstoff und drittens stoßen sie viel weniger Schadstoff aus. Und das alles macht zusammen, dass heute immer noch der Grossdieselmotor eigentlich die wirtschaftlichste und im Großen und Ganzen gesehen umweltfreundlichste Methode ist, für grosse Schiffe von einem Ort zum anderen zu bewegen.
Also ihr tüftelt und forscht daran, wie kann das immer noch effizienter werden, stärker und gleichzeitig sparsamer?
Genau, der Markt entwickelt sich ja auch. Wir haben da bis vor kurzem, also in der Boomzeiten vor der Wirtschaftskrise, Lehman-Brothers-Krise Motoren entwickelt, die relativ schnell gelaufen sind. Also sie hatten höhere Leistungen gehabt für schnellen Antrieb, für schnelle Schiffe, haben aber auch mehr Brennstoff verbraucht. Nach 2008 hat sich das Umfeld total geändert. Heute ist der Fokus auf den Brennstoffverbrauch, nicht mehr auf die Geschwindigkeit. Die neuen Schiffe fahren viel langsamer als noch vor 5 Jahren. Und da haben wir andere Motoren müssen entwickeln, die langsamer laufen und auch wesentlich weniger Brennstoff brauchen. Also man kann heute mit der neuen Generation von Motoren etwa 10% Brennstoff einsparen.
Wenn ich jetzt Industriespionage machen bei euch, wo müsst ihr da her?
Ja, dann müssen sie wahrscheinlich in unser Computernetzwerk eindringen. Denn heute wird ja alles nicht mehr am Zeichenbrett entwickelt, sondern wir entwickeln das mit elektronischen Konstruktionssystemen. Wir haben Berechnungsmodelle, die wir selber entwickeln, wo wir die grossen Motoren berechnen. Also, das sind ja ungeheure Kräfte, die auf die Teile wirken. Man muss sich vorstellen, dass so ein grosser Motor, also der ganz grösste, den wir bisher entwickelt haben, etwa 2.500 Tonnen wiegt. Und der bringt über 100.000 PS und alles geht auf eine einzige Kurbelwelle, auf eine Schiffsschraube raus. Und damit können Sie ein Schiff mit 15.000 Container antreiben.
Es gibt ja sicher noch andere Firmen, die das Gleiche machen wie dir. Wo seid ihr da in der Rangliste?
Ja, es gibt vor allem eine andere Firma, die das Gleiche macht wie mir. Die sitzt in Dänemark oder in Augsburg, das ist Teil von einem deutschen Konzern. Und wir sind in der Rangliste Nummer 2.
Seid ihr. Und schmunzelt der Martin Wernli, Chef von Wärtsilä Schweiz, ein finnischer Konzern, der zu Winterthur gigantische Schiffsmotoren entwickelt. Wir sind vor den Zähnen übrigens noch zu Gast in der Testhalle von Wärtsilä. Und wir zeigen auch noch ganz viele andere Beispiele, wo die kleine Schweiz auf der ganzen Welt ihre Auswirkungen hat. Und fragen auch, kennen ihr auch noch Firmen, die aus der kleinen Schweiz raus mit einer Nische in die ganze Welt exportieren und auf der ganzen Welt präsent sind und arbeiten mit etwas ganz Grossem, das aus dem kleinen Land kommt? Dann erzählen die uns davon. studio@srf1.ch.
Je débarquais à n'importe quelle heure. On cuisinait, on dînait tous les trois. Vous aviez l'air d'un couple sans problème. Je vous aimais, elle aussi bien que toi. Avec le temps, je suis venu pour elle. Tu n'as rien vu, mais j'étais amoureux. Elle attendait que je parte avec elle. Il a fallu te rendre malheureux. Je pense à toi, souvent je crois t'entendre me dire que chez toi c'était aussi chez moi. Je pense à toi, tu ne dois rien comprendre. Tu dois être abattu, terriblement déçu. Tu me disais que j'étais son grand frère. Je m'asseyais au bord de votre lit. En vous quittant, j'éteignais la lumière. Et finalement, je prenais mon taxi. J'imaginais que j'étais à ta place. Je me sentais horriblement gêné. J'avais du mal à te parler en face. J'avais envie de tout te raconter. Je pense à toi, souvent je crois t'entendre me dire que chez toi c'était aussi chez moi. Je pense à toi, tu ne dois rien comprendre. Tu dois être abattu, terriblement déçu. J'ai beau chercher, me trouver des prétextes, je sais très bien que rien ne tient debout. Mais on était toujours ensemble, presque, même à Noël et pendant le mois d'août. Bien entendu, quand on est aussi proche, ces choses-là sont forcées d'arriver. Ce n'est qu'après qu'on se fait des reproches. Je ne vis plus depuis qu'on t'a laissé. Je pense à toi, souvent je crois t'entendre me dire que chez toi c'était aussi chez moi.
je pense à toi. Tu ne dois rien comprendre, tu dois être abattu, terriblement déçu. Je pense à toi.
Wenn die Welt uns ruft, dann müssen wir sie wohl erobern. Mach den Anker los, gib uns einen Stoß. Durch die Nebelschleier geht's aufs offene Meer raus, voller Kraft voraus. Wenn die Welt uns ruft, brechen wir auf zu neuen Ufern Richtung Horizont, wo Freiheit wohnt. Komm, lass alles stehen, wir gehen noch mal auf Anfang. Der Wind treibt uns voran, wenn die Welt uns ruft. Wenn der Regen fällt, dann flüchten wir in unsere Arche, alle Mann an Bord. Wir fahren fort. Du bist Kapitän und ich schau aus nach Deuland, Fernglas in der Hand. Oh, wenn die Welt uns ruft. Lass dich nicht betäuben von der Monotonie, fühl den Hunger nach dem Leben in dir. Lass dich beflügeln von der Fantasie, steigenden Himmel mit ihr, wenn die Welt uns ruft. Lass dich beflügeln von der Fantasie, steigenden Himmel mit ihr, wenn die Welt uns ruft, 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 endlich freier Sicht und frischer Wind umweht dein Lachen, nur das weite Meer wieg dich umher, keiner weit und breit, der uns das Leben schwer macht, federleichte Fracht. Wenn die Welt uns ruft, dann müssen wir sie wohl erobern, mach den Anker los, gib uns einen Stoß. Durch die Nebelschleier geht's aufs offene Meer raus, volle Kraft voraus. Wenn die Welt uns ruft, wenn die Welt uns ruft, wenn die Welt uns ruft, wenn die Welt uns ruft.
Der Mittwochvormittag auf SRF 1. SRF Verkehrsinfo von 9.31 Uhr. Es liegen zurzeit keine Meldungen über größere Störungen vor. Keine einzige Ölquelle gibt es in der Schweiz. Wir exportieren also euch kein Erdöl. Und trotzdem, wir sind die weltgrößte Handelsnation. Ein Drittel von allem Erdöl wird in der Schweiz gehandelt. Warum eigentlich? Das fragen wir den SRF-Wirtschaftsredaktor Charles Lieberherr in ein paar Minuten in der Sendung Treffpunkt auf SRF 1.
We got matching Mercedes with cellular phones. A 20-room house, but we're never at home. The money rolls in, we spend every dime, but we never spend any quality time. The big city life keeps us rushing around. We got the small up and simple down. It's early morning meetings and late night meetings.
case and close that deal. We're gridlocked in the daily grind. Got a piece of the rock, but no peace of mind. It's time to turn this thing around. We got to small up and simple down. We gotta find a little one-horse town. And the starry nights. Trade in the suits and the French cuisine for some cowboy boots, biscuits and beans. We'll sell the poodle, get a blue tick hound. We're gonna small up and simple down.
Ich weiß. ewige Liebe, das wünsch ich mir. Ewige Liebe, nur für uns zwei. Ewige Liebe, fühl mich bei dir daheim. Ewige Liebe.
Ewige Liebe auf SRF 1. Aus geschichtlicher Grund werden in der Schweiz Schiffsmotoren für Riesenfrachter und Tanker entwickelt. Wir besuchen später in der Sendung Treffpunkte zum Vormittag noch die Testhalle von diesen Motoren, die ist zur Winterthur. Und wir schauen, wo sonst noch die Schweiz weltweit eine grosse Rolle spielt. Die Schweiz hat ja zum Beispiel erstaunlicherweise immer wieder die Finger im Spiel bei Sachen, die ist eigentlich gar nicht direkt betreffend. Wir entwickeln aber Schiffsmotoren, ohne dass wir am Meer sind, oder wir sind der grösste Handelsplatz für Erdöl, ohne dass wir eine einzige Ölquelle hätten. Charles Liebherr, SRFs Wirtschaftsredakteur, warum handeln wir im grossen Stil mit Öl, wenn wir selber gar keins haben?
Ich würde sagen, es sind eigentlich drei so grundlegende Faktoren, die dazu geführt haben, dass die Schweiz in diesem Zentrum geworden ist. Es ist einerseits die Geschichte, es sind die Banken und es sind natürlich die tiefen Steuern. Vielleicht zuerst die Geschichte. Die Schweiz, die kennt eigentlich eine lange Tradition von grossen Handelshäusern. Das hat schon im vorherigen Jahrhundert angefangen. Und aus diesen Handelshäusern ist nach dem Zweiten Weltkrieg eben eine eigene Spezie geworden, nämlich die, die mit Rohstoff verhandeln, vor allem dann auch mit Öl. Und dass sie das haben können machen, da haben die Banken mitgespielt, weil die Banken, die braucht es, um den Handel zu finanzieren. Und noch grösser geworden ist es in den 70er, 80er, 90er Jahren, vor allem wenn dann auch steuerlich, Genf namentlich und Zug, dafür gesorgt haben, dass der Ölhandel so attraktiv ist. Das heisst, sie haben Gesetze erlassen, wo eigentlich der Handel, das Geschäft außerhalb der Schweiz nicht oder zu einem ganz tiefen Satz nur versteuert hat, im Gegensatz zum Geschäft, das in der Schweiz gemacht wird. Und das zusammen hat eigentlich dazu geführt, dass der Rohstoffhandel und der Ölhandel in der Schweiz so gross geworden ist.
Jetzt ist das massiv gewachsen in den letzten Jahren. Wie gross sind wir denn so weltweit gesehen?
Ja, man kann so sagen, ganz einfach über den Daumen gepeilt, ist etwa ein Drittel vom Welthandel, vom Rohöl oder vom Rohölprodukt, das war dann Benzin, Heizöl oder Diesel, wird über den Treibplatz Schweiz gehandelt. Wie viel ist das? Das sind 90 Millionen Barrel pro Tag. Ein Barrel, das sind 159 Liter. Das heisst, das sind Milliarden von Liter, die jeden Tag hier gehandelt werden.
Und wie funktioniert der Handel genau?
Im Prinzip ist es, wenn man es grob anschaut, ganz einfach. Es gibt einen Händler und das ist der Mittelsmann zwischen einem Anbieter, einem Produzent von Öl und dem, der es kauft. Das kann ein Land sein, das kann aber auch eine Firma sein, eine Raffinerie sein. Und der Mittelsmann, der kauft Öl ein zu einem bestimmten Preis beim Produzenten und verkauft ihn später zu einem anderen Preis, im besten Fall zu einem höheren Preis, wieder an den Käufer weiter. Dazwischen ist es allerdings sehr komplex, weil von dem, dass er das kaufen kann, braucht er Geld von den Banken. Die Banken müssen Kredit geben. Die Kredit muss er absichern mit Versicherungen. Dann gibt es noch Prüfer dazwischen, die dann auch kontrollieren, dass die richtige Menge zu der richtigen Qualität am richtigen Ort dann auch landet. Das ist dann sehr komplex, aber im Wesentlichen funktioniert es eigentlich so, dass der Händler eigentlich den Produzent und den Käufer zusammenbringen.
Wenn man das jetzt hört, wir handeln ein Drittel vom Öl, was auf der Welt gehandelt wird. Was heisst das eigentlich für die Volkswirtschaft in der Schweiz? Was hat der Ölhandel für uns für eine Bedeutung?
Also der Ölhandel ist innerhalb vom Rohstoffhandel wichtig, das kann man sagen. Der Rohstoffhandel insgesamt ist auch relativ wichtig für die Schweizer Volkswirtschaft. Man sagt eben, von 3-4% der Volkswirtschaft ist Rohstoffhandel. Von der Stelle her ist es allerdings nicht so riesig in der Schweiz. Sind, man redet so etwa zwischen knapp 10'000 Rohstoffhändler, die in der Schweiz sind. Das ist eigentlich eine ganz kleine Menge. Aber das hängt damit zusammen, dass ganz wenig Leute ganz viel Öl eben können handeln auf der Welt.
Aber es heisst, wir handeln sonst mit Sachen, die ist eigentlich gar nicht betreffend.
Ja, genau. Also die Schweiz ist eine Dreischeibe geworden. Eben. Ich habe es gesagt, wegen der Geschichte auch ein bisschen. Das sind der alte Kolonialwarenhandel gewissermaßen gesehen. Also es wird heute noch viel Kaffee, fast der ganze Kaffee von der Welt über die Schweiz gehandelt. Baumwolle, auch dort in der Schweiz ein sehr grosser Handelsplatz. Dann Kohle, Erz, Zucker auch. Es hat ganz viele Rohstoffe in der Schweiz gehandelt werden. Die ich jetzt aufgezählt habe, da ist auf der Schweiz fast Nummer 1.
Der SRF-Wirtschaftsredakteur Charles Liebherr. Ein Teil von dem Öl, das über die Schweiz gehandelt wird, wird ja dann irgendwann auch zu Treibstoff, zum Beispiel für Schiffsmotoren. Riesengroße Schiffsmotoren, wie es zu Winterthur entwickelt werden. Und wie so ein Motor dehnt, wie er aussieht, wie gross und stark das er ist, das kehrt ihr in ein paar Minuten in eine Sendung Treffpunkt auf SRF 1. Ischi Reporterin war für auch in der Testhalle.
Sword and shield
down by the riverside,
down by by the riverside.
Down by the riverside.
Gonna lay down my sword and shield.
Well,
down by the riverside. We're steady, ain't war no more, no more.
Well, I ain't gonna steady stand about war no more. I ain't gonna stand about my troubles and more. I'm gonna stand up my thin and bone. I'm gonna play by the river shore. Steady my troubles and war, I ain't gonna steady sing and shout for joy, and I ain't gonna
steady one no more.
I'm gonna try on my long white robe
down by the riverside,
well,
down by the riverside,
well,
down by the riverside.
Gonna try on my long white robe,
well, down by the riverside, to steady one no more, no more.
Well, I'm gonna lay down the sword and shield no more. Stand battlefield, stick my sword in the golden sand. Down by the river I will stand. Then I'll shine up my sword and armor. No more fighting in this land.
Ain't gonna steady one no more, no more. Ain't gonna steady one 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 no more. Ain't gonna steady one.
Treffpunkt auf SRF 1. Überraschende Schweiz, oder wo wir Schweizerinnen und Schweizer die Finger im Spiel haben, obwohl es eigentlich gar nicht wirklich logisch ist. Wir haben zum Beispiel vorher gerade darüber geredet, dass die Schweiz ein Drittel vom gesamten Erdöl auf der ganzen Welt handelt. Das passiert über die Schweiz. Oder wir haben auch schon von riesigen Schiffsmotoren geredet, für Öltanker, für Frachtschiffe, die zur Winterthur entwickelt werden. Unsere Reporterin hat, Doris Rothen, hat das Winterthur, der Prüfstand oder eben das Prüfstandszentrum für die Riesenmotoren, besucht.
Es schmeckt schon ein bisschen nach Diesel, obschon wir erst in der Cafeteria sind. Mir hat Daniel Bachmann abgeholt und es wird mir ein bisschen geschmucht, weil der hat den Gehörschutz in Hang. Das ist der nicht, da hat es noch einen Täfeli-Automat erwang.
Das sind keine Täfeli, das sind Gehörpfröpfe. Ich empfehle jetzt, die einzusetzen, weil wenn wir jetzt durch die Türen durchgehen, wird es nachher dann laut.
Jetzt brauchst du einen Badge für dich. Also ich glaube, ich kann hier keine Reportage machen, weil ich höre mich nicht einmal selber, wenn ich rede. Madonna.
Da kann man wieder reden miteinander.
Also wir sind jetzt hier drauf rumgelaufen eigentlich. Wir sind fast auf dem Motor rumgelaufen, oder?
Rundum. Also der Motor selber, das hat auch noch eine separate Plattform, wo man draufstehen kann. Aber wir sind jetzt einfach mal rundum gelaufen, ja.
Da hat riesige Gebläse, hat man das Gefühl, und Emporen und Stegen. Also das ist alles ein Motor.
Das ist alles ein Motor, ja.
Wie hoch breit ist der?
Der ist jetzt etwa 12-13 Meter hoch, ich glaube etwa 7 Meter lang und, wenn ich mich nicht täusche, rund 600 Tonnen schwer. Es ist für unsere Verhältnisse so ein bisschen im Mittelfeld. Wir haben Motoren mit etwas über 100'000 PS, 14 Zylinder. Das ist dann eigentlich eine andere Liga. Aber das wäre natürlich nicht wirtschaftlich, das als Versuchsmotor zu benutzen, weil das dementsprechend natürlich auch viel mehr Verbrauch hat und Betriebskosten.
Wie viel Diesel verbraucht denn der?
Wir haben im Durchschnitt etwa eine Tonne Brennstoffverbrauch pro Stunde.
Und was testet denn der jetzt gerade im Moment?
Eigentlich im Wesentlichen variieren wir Motorenparameter, verschiedene Einstellungen ausprobieren, um zu schauen, was das für eine Auswirkung auf schlussendlich Verbrauch und Emissionen hat.
Was für Einstellungen?
Das ist zum Beispiel der Druck vom Brennstoff, wenn er eingespritzt wird. Das ist der Einspritzzeitpunkt. Im Vergleich zu der Kolbenstellung oder das Schliessen von Auslassventilen. Also eigentlich so ganz feine Schräubchen am Motor zum Einstellen, die nachher dann aber relativ grosse Auswirkungen auf Emissionen und Verbrauch haben.
Als wir vis-à-vis gestanden von diesem Motor, hat es ein Schild gehabt, Fotografieren verboten, Filmen verboten. Könnte ich da etwas abspionieren?
Man muss schon sehr genau hinschauen, dass man etwas herausfindet, das nicht schon allgemein bekannt ist.
Also jemand, der jetzt rauskommt und genau würde hinschauen, der würde Sachen sehen, die er vorher noch nie gesehen hat?
Das ist sehr gut möglich, jawohl.
Darf ich da noch schnell? Wir sind so in einem Computerraum eigentlich. Es hat hier grob über den Daumen gepeilt 15 Monitore mal. Mit verschiedensten Kurven und Diagrammen und Schaltschema. Es kommt mir ein bisschen vor wie eine medizinische Überwachung. Durch eine Scheibe sieht man den Motor. Und es sind 5 Männer hier an diesen Bildschirmen und an den Schreibtischen. Grüß euch miteinander. Was macht ihr gerade?
Im Moment sind wir gerade den Motor am Aufwärmen. Es braucht immer eine gewisse Zeit, bis er eine bestimmte Betriebstemperatur hat, dass wir dann auf 100% Last rauffahren können.
Wann habt ihr ihn denn angelassen?
Angelassen haben wir heute Morgen, etwa um 8:45 Uhr.
Also das wäre vor anderthalb Stunden?
Vor anderthalb Stunden, genau, ja.
Wie lange braucht ihr den, bis der aufgewärmt ist?
Es kommt ein darauf an, wie lange er vorher nicht gelaufen ist. Jetzt über das Wochenende ist er gestanden, 4 Tage. Also rechnen wir etwa so mit plus minus eine Stunde, bis wir Betriebstemperatur haben. Dann kommt dann noch das Rauffahren, wo man jeweils auch noch eine Stunde rechnet. Es gibt etwa plus minus 2 Stunden von 0 bis 100%.
Was braucht es überhaupt für so einen riesigen Motor zu starten?
Also wir machen das jetzt mit Pressluft. Das ist auch die einzige Möglichkeit, die es gibt. Ein Elektromotor, wie es im Automobilbereich kennt, ist viel zu wenig stark. Das wäre viel zu gross von der Baumasse her. Wir machen das hier ganz einfach mit Pressluft. Also wir öffnen einfach auf den Kolben oben nachher quasi das Ventil öffnen und dann drückt der Team mit 25 Bar Luft auf den Kolben. Und das reicht dann für den Motor zu drehen.
Also es vibriert jetzt hier so ein bisschen der Boden. Und eben, man hat immer so das dumpfe Klopfen. Ist das nicht lästig den ganzen Tag, wenn man so arbeiten muss?
Nein, man gewöhnt sich daran. Einerseits gewöhnt man sich daran und andererseits, ja, wenn man hier schafft, in so einem Beruf, dann hat man das ein bisschen Blut. Dann gehört das dazu. Das ist, wie man auf einer Rennstrecke ist, Motorengeräusche gehören dazu, das muss so sein.
Wisst ihr ein Geheimnis von diesem Motor, das ihr nicht dürft weitersagen?
Das weiss ich schon, ja.
Hat jetzt bei diesem Testlauf der Motor etwas drin, das zum ersten Mal drin ist?
Ja.
Was denn?
Das sage ich noch sicher nicht.
Ein verschwiegener Marcel Stucki, Testingenieur vom RTX4, so heisst der Testmotor, der zur Oberwinterthur beim Konzern Wärtsilä steht, der aber Tanker- und Frachtermotoren produziert. Und habt ihr gehört, Doris Rothen ist da in dem Raum gestanden mit ca. 15 so Flachmonitoren. Frage auch, habt ihr heute schon mal aufs Handy geschaut oder am Automat ein Billett gelesen, am Computer geschafft? Sind ja alles selbstverständliche Sachen. Was ganz viele Menschen nicht wissen, das LCD, die Flüssigkristalle, zeigt die Flachmonitore, die heute in weiterentwickelter Form alltäglich sind. Eine Schweizer Erfindung. Der Erfinder erzählt auch, wie man LCD erfindet. Nach den 10 Nachrichten in der Sendung Treffpunkt auf SRF 1.
Buongiorno, sono io, signorina. Ti canto una canzone per farti felice. Buongiorno, principessa, a stasera. E faremo l'amore mentre la luna ci guarda. Vai, vai, principessa, vola, vola, farfallina. Tutto andrà bene, vedrai. E così com'è, una canzone per te. E così com'è, come tu su di me. E così com'è, una canzone per te. E così com'è, nell'amore. Buongiorno, sono io, signorino. E ti canto una canzone per farti felice. Oh yeah. Buongiorno, principessa, a stasera. E faremo l'amore mentre la luna ci guarda. Vai, vai, principessa, vola, vola, farfallina. Tu andrà bene, vedrai. E così com'è, una canzone per te. E così com'è, come tu su di me. E così com'è, una canzone per te. E così com'è.
spazi, gente persa nei tempi. Senza ragione non capisco perché. A volte è ora e che me ne vada. E a volte è ora che torni. E ora è adesso. E ho voglia di te. Andremo in bicicletta, nuoteremo nel fiume, dormiremo sul tetto e faremo l'amore così com'è. Una canzone per te e così com'è. Come tu su di me e così com'è. Una canzone per te e così com'è. Nell'amore per te è sempre come, come il sole di sera, la tua mano su di me, come il bagno nel mare, nell'amore per te, come il sole di sera, yeah, la tua mano su di me, come il bagno nel mare, wow, e così com'è, è sempre come, è sempre come. Una canzone per te, è sempre come,
è sempre come. Ist übrigens Schweizer, der Signorino.
SRF 1.
Wie wird man eigentlich reich? Also ich meine nicht nur so hobbymässig, sondern so richtig stinkreich. Ganz einfach, ihr braucht nur eine gute Idee und müsst die richtig verkaufen. Stellt euch auch zum Beispiel vor, ihr hättet das LCD erfunden, die Flüssigkristallanzeige. Mit der, die wir heute auf den Bildschirm schauen oder auf das Handy gerade sehen, wer gerade momentan anleitet. Der Erfinder vom LCD ist ein Schweizer, heisst Martin Schad. Wir fragen noch, ob er tatsächlich so stinkreich ist. In 5 Minuten in der Sendung Treffpunkt auf SRF 1.
Leave me alone. but you're all out of luck. When you're so downhearted and misunderstood, just over and over and over you curse. Oh, je sais quoi, attends les. Accroche-toi à ton rêve. Quand tu vois ton bateau partir, quand tu sens ton cœur se briser, accroche-toi à ton rêve. When you get so down that you can't get up, when you want so much but you're all out of luck, when you're so downhearted and misunderstood, over and over and over you go. Yeah. Hold on tight to your dream. Yeah. Hold on tight to your dream. Yeah. When you see the shadows falling, when you hear the cold wind calling,
Electric Light Orchestra, Hold On Tight im Treffpunkt auf SRF 1. Und ich kann auch sagen, was in dem Land, in der Schweiz, alles passiert und gemacht wird, das ist wirklich erstaunlich. Die meisten Bildschirme zum Beispiel, ob jetzt das im Handy ist, am Computer, am Fernsehen, Informationsbildschirme am Bahnhof, der Bankomat und so weiter, da wäre die meisten, die wir heute kennen, selbstverständlich nutzen, gar nicht möglich, wenn es der Martin Schad nicht gäbe. Der gute Mann ist Miterfinder von der Flüssigkristallanzeige LCD. Jetzt am Telefon. Guten Tag, Herr Schad.
Geht's Herr Brunner?
Verdienen der Hito eigentlich immer noch an jedem Handy, das verkauft wird, mit?
Nein, ich habe nie an jedem Handy mitverdient, das verkauft worden ist. Das war aber auch nicht mein Ziel gewesen. Mir hat primär immer nur Forschung und Technologie und das Erfinden interessiert. Und nicht so sehr die finanziellen Konsequenzen davon. Was mir wichtig war, ist, dass ich Freiheit hatte, um das zu machen, was mich interessiert hat und ich wichtig gefunden habe. Und das ist wichtiger als der finanzielle Aspekt, wenn man einen vernünftigen Lohn hat beim Ganzen.
Wie funktioniert denn das eigentlich? Wie erfindet man ein LCD?
Zuerst einmal, was muss vorhanden sein, ist eine Idee. Man muss wissen, was könnte man überhaupt erfinden, also was ist der Gegenstand von einer Erfindung. Aber bei mir ist das so gewesen, dass ich mich primär dafür interessiert habe, wie Flüssigkristallmoleküle in elektrischen Feldern funktionieren. Also kann man die umorientieren im elektrischen Feld und was hat das für optische Effekte zur Folge. Das ist eigentlich meine Motivation gewesen und das hat mich interessiert. Die interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Physik und Chemie, also dass man Moleküle kann designen, die spezielle physikalische Eigenschaften so haben, dass man zum Beispiel ein Display gut zum Laufen bringen
kann. Kann man das einfach erklären, was die genaue Erfindung war, die ihr gemacht habt?
Also die genaue Erfindung, so in ein paar wenigen Worten zu erklären, ist relativ schwierig, weil es ist eine ziemlich komplizierte Technologie, die eine Haufen Voraussetzungen eigentlich bedeutet. Also man muss wissen, was Polarisationseffekte sind, was Moleküleigenschaften sind und so weiter. Aber grundsätzlich geht es um Folgendes. Es geht darum, dass man Molekülkonfigurationen findet, also Ensemble von Molekülen in ganz dünnen Schichten, sagen wir so 5 Mikrometer dünne Schichten, zwischen leitenden Glasplatten so also anzuordnen, dass wenn man eine elektrische Spannung anlegt, dass sich die Moleküle von einer Ausgangsorientierung in eine neue Orientierung umorientieren. Wenn man die Spannung abschaltet, gehen sie wieder in die Ausgangslage zurück. Und bei dem Umschalten von den Molekülen, das passiert praktisch leistungslos. Aber da haben die heutigen LCDs auch praktisch keinen Energiebedarf, außer das Backlight, das sie brauchen, damit man sie sieht, wenn sie bei einem Fernseher zum Beispiel eingesetzt werden. Also der Umschaltprozess und das optische Sichtbarmachen von ganz dünnen, flachen Molekülkonfigurationen, das ist eigentlich der Witz gewesen.
Erinnert ihr auch noch an den Moment, wo ihr Frau persönlich gemerkt habt, das funktioniert?
Jawohl, das erinnere ich mich sehr gut. Das war an einem Samstagmorgen. Da bin ich in der Roche in meinem Labor und habe dann einen Effekt geschafft. Ich hatte wirklich schlaflose Nacht gehabt, weil das ist wochenlang, das hat überhaupt nicht funktioniert. Und bin dann im Mikroskop gesessen, habe experimentiert und habe geschaut, ob ich etwas sehe. Und plötzlich habe ich wirklich eine ganz schwache Kontraständerung gesehen im Mikroskop. Und dann konnte ich das wiederholen ein paar Mal und dann bin ich sicher, dass die Idee funktioniert. Aber was mich am meisten erstaunt hat, ist, dass das eben bereits bei sehr, sehr tiefen Spannungen von weniger Volt passiert ist. Der Wolfgang Helfrich und ich, die da zusammen geschafft haben, ich habe erwartet, dass das etwa bei 40 bis 50 Volt passiert. Und meine Experimente haben dann gezeigt, das passiert bereits bei etwa 2 Volt. Das war ganz überraschend gewesen. Hat dann auch dazu geführt, dass wir dann sofort einen Patent angemeldet haben. Und dann bin ich nach dem Experiment bin ich zum Wolfgang Helfrich eingegangen und haben das erzählt. Und natürlich haben wir beide Freude gehabt. Und die Woche darauf, haben wir dann eine schweizerische Patentanmeldung angemeldet. Und das war dann die Grundlage von weltweit 21 Grundlagenpatent in 21 verschiedenen Ländern, die dann die Roche bekommen hat.
Was geht auch denn heute durch den Kopf, wenn ihr irgendwo jemanden seht, im Zug, im Bus, der das Handy zückt und so ganz selbstverständlich in ein LCD schaut?
Also vor allem geht es mir häufig auf Nerven, weil ich finde, die Leute stören meistens auch ihre Mitreisenden. Es kommt doch nicht speziell in den Sinn. Also ich finde es natürlich ganz toll, dass man heute quasi bei allen elektronischen Geräten müssen sie ein Kommunikationsmittel haben. Also zwischen Display und der Steuerung vom Gerät, ohne Display ging es gar nicht. Also sie müssen dem Gerät oder was es auch immer ist, müssen sie Informationen vermitteln und die Informationen tun sie über den Bildschirm ans Gerät übermitteln, sei es also eine Maschine in einer Autofabrik oder ein Auto-Dashboard oder ein Flugzeug-Cockpit oder weiß ich was. Und in dem Sinne ist das Handy eins von vielen, vielen, vielen Anwendungen, wo nach dem gleichen Arbeitsprinzip sozusagen funktioniert. Und insofern freut mich das natürlich, dass das überall gebraucht werden kann. Und das zeigt, wie die LCD-Technologie extrem vielseitig ist.
Wann habt ihr auch das letzte LCD gekauft im Laden?
Das ist gar noch nicht so lange her. Ich habe nämlich einen neuen Monitor gekauft für meinen Computer. Das ist ein sehr schöner Monitor mit einer sehr hohen Auflösung, also auf Bildpunkt, also Pixel. Und ich habe mit dem alten Monitor, der ist noch wunderbar gelaufen, aber der hat nicht so eine gute Auflösung gehabt. Und dann habe ich zuerst gemeint, ich muss eine neue Brille kaufen. Und dann habe ich gemerkt, wenn ich einen besseren Bildschirm kaufe, dann ist das eigentlich billiger und erst noch besser. Und das ist etwa 3 Monate her.
Der Martin Schad, der Erfinder vom LCD. Auch wieder so ein Beispiel in unserer Sendung Treffpunkt, wo die Schweiz im Kleinen ganz Grosses macht. Und wir haben übrigens auch schon gefragt, habt ihr auch noch so Beispiele, wo die Schweiz, vielleicht eine Schweizer Firma, etwas Kleines entwickelt, wo rund um die Welt geht oder etwas Kleines macht, wo grosse Auswirkungen hat? Studio@srf1.ch. Wir schauen, was von euch ist gekommen, gerade als nächstes im Treffpunkt. I've climbed up the Eiffel Tower, floated down River Nile, seen the bullfights in Madrid and watched those senoritas smile. Been a tourist with my camera at the ruins of old Rome, but the pictures in my mind are all of home. I've seen the Opera House in Sydney and the temples of Bombay. Watch the seagulls skim the white caps over San Francisco Bay. Seen the palm trees off Tahiti and the sands of Waikiki. But there's just one place I'm wishing I could be. My heart keeps going back to Nashville. That's the only home for me. My love is waiting there in Nashville, Nashville, Tennessee. They're making music down in Nashville, just the way it ought to be. I gotta get that jet back home to Nashville, Nashville, Tennessee. I've seen the Tower of London, the
dikes of Amsterdam, the Taj Mahal, the Berlin Wall, and through it all, no matter where I am. My heart keeps going home to Nashville. Oh, that's the only place for me. My love is waiting there in Nashville. Nashville, Tennessee. Johnny Cash is at the Ryman. Boots is at the Carousel. God is smiling down from heaven. Old Mayor Riley's doing well. They're making music down in Nashville. Chet's a picking one for me. I gotta get that jet back home to Nashville. Nashville, Tennessee. Nashville, Tennessee. Nashville, Tennessee. Take it, Floyd.
Da wird die kleine Schweiz plötzlich ziemlich gross. Wenn man zum Beispiel, wie jetzt gerade vorgekehrt, dass der Flachbildschirm oder die Ursprungsform, das reine LCD von einem Schweizer in der Schweiz erfunden worden ist. Oder dass die Schweiz Ölhandelsplattform Nummer 1 ist auf der Welt. Oder dass zu Winterthur gigantische Dieselmotoren für Riesenfrachter und Schiff entwickelt werden. Und ihr seht übrigens Bilder von diesen Motoren im Internet auf srf1.ch. Und wir haben auch gefragt, habt ihr auch noch so Beispiele, wo die Schweiz plötzlich eine riesige Rolle spielt? Freddy Gasser aus der Redaktion. Was ist denn da so zusammengekommen bis jetzt?
Ja, wir haben mehr Fragen gekriegt als Erfindungen. Also beispielsweise die von Martin Muff hat mir noch spannend gedacht. Er hat gesagt, er fragt, sind nicht euch Tempomat und Internet Schweizer Erfindungen? Und ich bin dem schnell nachgegangen. Und was also der Tempomat anbelangt, da müssen wir schon mal enttäuschen, weil der Tempomat ist wie so viel, was mit Komfort im Auto zu tun hat. Also elektrische Anlasser, Automatikgetriebe, Klimaanlage, Scheibenbremse, das ist alles in den USA erfunden worden und also nicht ab in der Schweiz. In Europa übrigens zuerst mal von Mercedes-Benz, das war aber schon in den 60er Jahren. Im Internet wird es wieder spannend. Da hat uns ja der Martin Schatz schon vorher erklärt, der Erfinder vom LCD, es ist nie immer eine allein. Und so ist eigentlich auch im Internet gewesen. Am Anfang hat das amerikanische Militär da Umfang gepröbelt, später sind Universitäten dazu gekommen. Und das ist noch Ende 60er Jahre gewesen. Richtig losgegangen ist tatsächlich in der Schweiz, Ende 80er Jahre, am CERN, dem Forschungsinstitut zu Genf. Und da haben dann die beiden weltberühmten Namen inzwischen, der Tim Berners-Lee und der Robert Gaillot, ein Belgier und ein Amerikaner, haben dann das heutige Internet in dem Sinn entwickelt. Besonders spannend daran, sie haben ihr ganzes Konzept gratis, ohne Lizenzen, ohne Patentschutz, nichts weltweit veröffentlicht. Und das war wahrscheinlich auch der Hauptgrund gewesen, dass es so losgegangen ist.
Es gibt immer wieder so Idealisten. Jetzt kann ich auch garantieren, dass jetzt nächstes Mal, wenn ihr in ein Linienflugzeug einsteigt, der Teppich am Boden mit viel mehr Respekt werdet anschauen. Eine Firma im Oberaargau produziert nämlich ein Drittel der Teppiche rund in allen Linienflugzeugen auf der Welt. Und das ist alles andere als einfach so ein Teppich. Jetzt müsst ihr einfach noch den Beitrag dazu hören, gerade als nächstes im Treffpunkt.
Weg mit
verschieben als ein Weg, der hinger hat. Mit dem Mut vor unserer Nähe, von hinten drin. Ich weiss, es ist richtig, weil ich will wieder sein. Es ist Zeit, dass man lebt, so wie man will. Ich bin am Start und glaube an uns. Wir gehen los wie noch nie. Schauen wir so, was ist passiert. Es gibt keinen Weg mehr zurück dabei. Mir ist stark klar. Und solche los ziehst nicht viel. Wir sind so bello vom Weg zum Ziel. Es wird sein Herz, er verliert nicht viel. Mir ist stark klar. Ich will es gar nicht von dir wissen. Nicht wer du bist und woher du kommst. Wir haben es geküsst, zwei Satelliten. Und kreisen am Namen und fliegen jetzt zusammen.
Natascha, auf SRF 1, startklar. Apropos, startklar. Kennen Sie das? In einem Linienflugzeug sitzen und aber startklar zu sein. Was viele Menschen in dem Zeitpunkt oder bis zu dem Zeitpunkt gar nicht ist aufgefallen, so wirklich bewusst, ist der Teppich, den es im Linienflugzeug am Boden hat. Und auch das ist ein Beispiel, wo eine kleine Schweizer Firma etwas Grosses macht. Teppiche und Sitzbezug für Bahn, Bus, Schiff und Flugzeug. Das macht die Firma Landtal zu Langenthal und die macht das offenbar sehr gut. Fast ein Drittel von allen Teppichen in Linienflugzeugen auf der Welt kommen aus dem Oberaargau. Der Tobias Fischer hat die Fabrik besucht.
Eigentlich sind allein schon die Webmaschinen beeindruckend. Sie sind 2 bis 4 Meter breit und x farbige Fäden laufen hier zusammen. Aber da ist offenbar noch gar nichts in der Welt der Flugzeugteppich. Der Hans-Peter Baumgartner von Landtal sagt jedenfalls, die Maschinen funktionieren ganz einfach und nach dem gleichen Prinzip wie die kleinen Webräume, die man von der Handarbeit her kennt.
Wir verbinden längs- und Querfäden zusammen verbinden und zuletzt wird der Teppich nachher noch beschichtet.
Das Grundprinzip ist einfach, aber bei dem Flugzeugteppich steckt hinter jedem Schritt eine Wissenschaft für sich.
Wir stehen jetzt hier bei der Beschichtungssaal an, wo der Teppich verfestigt wird, also in Längs- und Querrichtung verklebt wird, damit er schnittfest ist. Aber 50% der Qualität wird hier gemacht auf Normen, die in der Flugzeugindustrie gelten, zum Beispiel hier bei der 0031, das heisst Flammfestigkeit, Rauch und Hox, ist natürlich ein Muss. Und gleichzeitig wird hier auch das Gewicht definiert vom Teppich. Er darf auch nicht schwer sein. Wenn er schwer ist, können wir ihn auch nicht liefern, außerhalb der Toleranz. Das ist also sehr zentral, weil Gewicht ist heute in der Flugzeugindustrie das Mass aller Dinge eigentlich. Also je leichter, desto besser.
Weniger Gewicht bedeutet für die Fluggesellschaften weniger Treibstoffverbrauch und weniger CO2-Ausstoß. Und dann rechnet der Innovationschef Hans-Peter Baumgartner vor. Mit Gewicht pro Quadratmeter Teppich und mit dem Beispiel vom Airbus Langstreckenflüger.
Ein Standardteppich, der 1650 Gramm hat, wenn uns jetzt gelingt in der Entwicklung ein neues Produkt, das sämtliche Anforderungen erfüllt, mit einem Kilo zu entwickeln, kann man das hochrechnen auf einen 380er mit 630 Quadratmeter über den Daumen, gibt es eine Jahreseinsparung rund von 90'000 Schweizer Franken nur durch den Teppich verursacht.
Flugzeugteppich müssen immer leichter werden und sie sollen immer länger heben. Im Moment hebt ein Teppich im Flugzeuggang so zwischen 3 und 6 Monaten. Das tönt nach wenig, aber sagt der Hans-Peter Baumgartner.
Wenn wir jetzt das mal ein bisschen ummünzen auf einen Beispiel 320er Flüger, A320, wo Ferienflüger, Kurzstreckenbereich, im Tag so 6 Destinationen anfliegt, heisst es so pro Tag laufen dort so 1600 Leute drüber. Wenn man das wieder auf die Lebenstour tut, umrechnen, auf 6 Monate sind es rund 300'000 Leute, die dort laufen.
Das sind mehr als die Bevölkerung der Städte Basel und Bern zusammen. Und gerade an Flughäfen, wo die Leute direkt von Russen in den Flüger steigen, bringen sie ziemlich viel Dreck mit. Nach der Landung ging das Putzteam dann aber nur mit einem einfachen Staubsauger durch. Nach 6 Monaten ist ein Teppich drum durch. Jetzt verlangen die Flugzeugbauer und Betreiber aber Teppich, die 12 bis 18 Monate heben. Die Firma Landtal, die bei den Teppichen einen Weltmarktanteil von 25-30% hat, versucht darum, ihre Produkte immer weiter zu entwickeln. Im kleinen Dorf Melchnau, direkt neben der Kuhweide und ganz weit weg von den grossen Flugzeugherstellern. Wieso eigentlich gerade da?
Das war ein Zufallsauftrag.
Sagt Daniela Grunder, 1954 hat Landtal das erste Mal Stoff für Flugzeugsitz ausgeliefert, an die holländische KLM.
Der Markt hat sich dann so weiterentwickelt. Schlussendlich ist auch dort schon das Bedürfnis entstanden, dass man Teppich und Stoff für Flugzeuge liefern können. Und dort Landtal einen Partner gesucht hat und das, ja, 8 Kilometer von Langenthal gefunden. Das war die Teppichfabrik Melchnau.
Heute gehört die Fabrik zu Landtal. Und zu Melchnau und zu Langenthal gibt es je etwa 140 Stellen. Und die stehen unter Druck.
Seit der Finanzkrise 2008, schlussendlich jetzt auch mit der Dollar- und der Euro-Krise, kann man sagen, ja, ist das Marktumfeld sehr schwierig geworden. Aber wir werden sicher alles daran setzen, dass wir Arbeitsplätze hier können behalten können. Ja.
Die Strategie dazu ist, dass Landtal nicht einfach nur Stoff- und Teppichrollen will liefern, sondern Gesamtlösungen für Textilien in Flugzeugen, Bus und Bahnwagen.
Der Tobias Fischer über eine Firma, die Firma Landtal, die Erstaunliches leistet in der Sendung Treffpunkt. Kennt ihr übrigens auch noch so Firmen, die aus der kleinen Schweiz uns mit einer Nische irgendetwas ganz Grosses über die ganze Welt verteilt machen? Schreibt uns ein E-Mail studio@srf1.ch.
but not for me. I know it's over. For you it's over, but not for me.
Mario Biondi auf SRF 1. I know it's over. Verkehrsinfo SRF von 10.33 Uhr. Es liegen zurzeit keine Meldungen über größere Störungen vor.
Why have you left the one you left me for? As she heard like me that slamming door. Did you leave for good or just get bored? Why have you left the one you left me for? She what you wanted, or has time changed your mind? Has your dream love gone crazy? And what brings you here tonight? Why have you left the one you left me for? She heard like me that slamming door. Did you leave for good or just give bored? Why have you left the one you left me for? I can see you're hurting, but I'm not sure if it's real. Friend, you don't have to tell me, and I won't ask again. Why have you left the one you left me for? Has she heard like me that slamming door? Did you leave for good or just get bored? Why have you left the one you left me for? Why have you left the one you left me for? Has she heard like me that slamming door?
Funken an. Macht dich glauben, dass er Jesus ist, bis er deine Eingeweide frisst.
Steh auf! Steh auf! Steh endlich auf! Steh auf! Ich will dir nicht da.
Minuten vor 11 Uhr. Ich kann schon sagen, wenn man mit dem heutigen Treffpunkt zuhört, das moderne Leben wäre ohne Schweizer Erfindungen im ein oder anderen Bereich doch bedient und anders. Aber der Produzent von der Sendung, Freddy Gasser, ist noch ein bisschen tiefer gegraben.
Ja, und ich habe das nicht allein gemacht, sondern eben zusammen mit unseren Hörerinnen und Hörern und habe dabei wirklich Menge Fund gemacht. Zum Beispiel, kennt ihr das? Oder dieses Geräusch hier, da ist der Max Weber drauf hingewiesen. Oder das. Darauf hat mich übrigens Silvia Stampfli hingewiesen. Das war ein Reissverschluss. Klettverschluss haben wir vorgekehrt. Und Plastikfolie, also Zellophan, alles Schweizer Findige. Ja, und das sind zum Teil abenteuerliche Geschichten dahinter, müssen sagen, zum Teil lustige. Und man könnte die Liste übrigens noch recht verlängern. Wenn ihr im Fall angefressene Sudoku-Rätsler seid, nein, die sind nicht in Japan oder in China gefunden, sondern
ja. In der Schweiz. Aber jetzt nur mal zurück zum Reissverschluss. Was ist da genau gelaufen?
Das ist eine grosse und eine tragische Geschichte gewesen. Erfunden hat das nämlich der Martin Ottmar Winterhalter Ende 19. Jahrhundert. Ist er in St. Gallen geboren, ist dann ins Ausland gegangen, wieder zurückgekommen und hat in den 20er Jahren hat er der ursprüngliche Reissverschluss, der irgendwie mit Kugeltine und Klemmbacken war, hat er ersetzt durch eben Rippen und Rillen. Und daraus ist dann auch der Name gerade entstanden von seiner Firma Riri, Rippen und Rillen. Und die Riri-Reissverschlüsse, die sind zuerst in Deutschland hergestellt worden, dann ab den 30er Jahren im Mendrisiotto, im Tessin. Und alles ist gut gegangen, bis dann seine Patente zerfallen sind. Das war Mitte 20er Jahre. Alles ist billiger geworden, Sachen Reissverschluss. Und mit der Firma Riri ist es auch ziemlich nicht so gegangen, beziehungsweise mit ihrem Erfinder. Weil er selber, so kann man anlesen, sei kinderlos geblieben und hätte sein Vermögen verschleudert. Und in den 50er Jahren haben dann seine Geschwister die endgültig entmündigen lassen, als er leider dann Anfang 60er Jahre gestorben ist.
Und der Klettverschluss, da würde ich mir ja jetzt sehen, sagen, es sind sicher irgendwelche amerikanischen NASA-Weltraumforscher gewesen, die da dahinter stecken.
Müsste man meinen, ist aber ganz anders gegangen. Das gibt ihn übrigens viel länger, als man vermutet. Ich persönlich hätte gedacht, dass sie so anfangs 80er Jahre kam. Aber erfunden hat das der Georges de Mestral oder Metral in den 50er Jahren. Herausgefunden hat er es, weil er mit seinen Händen immer beim Spazieren gemerkt hat, wie da Fricht von der grossen Klette im Fall von seinen Händen sind hängen geblieben. Und nachher hat er das Ganze unter das Mikroskop gelegt und dann eben die winzigen elastischen bzw. so winzige Haken gesehen, die an diesen Fricht dran sind. Und dann ist es dann bald gewesen. Dann hat er auf der einen Seite hat er die Haken selber weiterentwickelt und auf der anderen Seite einen Teppich drunter gelegt und hat seinen Klettverschluss angemeldet. Und zwar übrigens im Jahr 1951. Und am Anfang hat man dem dann eben dann gesagt, Velcro. Zusammengesetzt übrigens unser französischer Begriff für den Teppich, eben Velour, Samt und Crochet, der Haken.
Die Schweizer Geschichte von den Erfindungen, eine richtige Goldgrübe.
Ja, das kann man Leute sagen. Das gäbe noch viel mehr. Vielleicht einfach nur ein paar Beispiele zum Schluss. Also Knoblauchpress, der weltberühmte Sparschäler, Würfelzucker, übrigens Tafelschokolade, ja, das hat die Firma Gaillet erfunden. Oder euer Telefonbeantworter.
Und dann wäre noch das da hier.
Wer hat's erfunden?
Wer hat's erfunden?
Wer hat's erfunden?
Alle kennen natürlich den Werbespot für das berühmte Kreiter-Bonbon, aber wir gehen natürlich jetzt nicht in werbende Details. Obwohl, auch das ist in der Schweiz erfunden worden. Und was wir euch noch sagen können, ist, habt ihr schon mal irgendwo in der Schweiz eine Kaffeeplantage gesehen? Wahrscheinlich nicht, oder? Gibt ja logischerweise auch keine. Umso erstaunlicher, dass in der Schweiz, oder besser gesagt Schweiz, der allergrösste Kaffeeexporteur ist. Exporteur von Kaffeeprodukten, was es auf der Welt überhaupt gibt. Mach ganz viele Fragezeichen auf, die klären wir gerade als nächstes in der Sendung Treffpunkt. SRF 1 am Mittwochvormittag. Die Schweiz ist die grösste Exporteurin von Kaffeeprodukten auf der ganzen Welt. Das ist erstaunlich, weil es gibt in der ganzen Schweiz logischerweise nicht eine einzige Kaffeeplantage. Dafür kann man in unserem Land Kaffee sogar studieren. Und zwar an der Hochschule Wädenswil. Science and Art of Coffee heisst das Ganze. Und dafür verantwortlich ist der Shahan Jerezian. Guten Tag, Herr Jerezian.
Grüß dich, Herr Brunner.
Warum sind wir jetzt in aller Welt grössten Exporteur von Kaffeeprodukten?
Ja. Also, Kaffee ist das wichtigste Exportgut für die Schweiz, ganz korrekt gesagt. Und das ist heute einfach so geworden, weil die Schweiz speziell in den letzten 8-10 Jahren enormes Wachstum hat gezeigt im Bereich Kaffee. Kaffee war schon immer sehr stark in den Kaffeemaschinen, in den vollautomatischen Kaffeemaschinen sind wir Weltführer. Wir sind auch führend, wenn es um den Handel von Kaffee geht. Sehr viel, 70% vom Kaffee, der weltweit gehandelt wird, wird aus der Schweiz gehandelt. Aber was wirklich die Schweiz auszeichnet hat in den letzten 7, 8 Jahren oder 10 Jahren, sind die Röstereien. Wir haben in den letzten Jahren haben wir ungefähr 7 Mal mehr Kaffee exportiert als vor etwa 7, 8 Jahren. Die Zunahme vom gerösteten Kaffee ist phänomenal in der Schweiz. Und das ist hauptsächlich natürlich auf eine grosse Firma zurückzuführen. Es ist eigentlich ein Espresso, der dort ein riesen Wachstum hat erlebt. Und das alles aus der Schweiz raus. Wir haben auch andere Firmen, die exportieren, wie Blaser Kaffee in Bern oder Gicco Doro im Tessin, die auch rechte Mengen exportieren, aber wenn man wirklich in absolute Zahl anschaut, ist natürlich der Treiber Nespresso.
Was importieren wir und exportieren wir denn genau?
Also natürlich, jeden Kaffee, den wir exportieren, tun wir zuerst importieren. Das heisst, wir importieren es aber aus grünem Kaffee oder Rohkaffee, wie man das nennt, aus der ganzen Welt. Und was wir in der Schweiz machen, ist eigentlich veredeln. Wir tun veredeln durch Rösten, durch bestimmte Verpackungen, durch Aufbereitungen. Wir exportieren also, wir importieren grünen Kaffee und exportieren gerösteten Kaffee, entweder aus ganzen Bohnen oder eben und das ist auch das wichtige Moment, wo Export antreibt, aus Kapseln. Gemahlenen Kaffee in Portionen abpackt und in Kapseln von Espresso. Das ist eigentlich nachher der Export gut.
Also es ist ja, glaube ich, sogar so, dass jede Espresso-Kapsel auf der Welt in der Schweiz gemacht wird.
Das ist so. Dass Nespresso produziert sämtliche Kaffeekapseln in der Schweiz, in der französischen Schweiz. Und exportiert von dort aus in die ganze Welt. Und das ist noch heute so und es ist auch für die Zukunft so vorgesehen, wenn ich das verstehe.
Shahan Jerezian, warum macht Nestle nicht zum Beispiel in Kolumbien jetzt direkt selber eine Fabrik auf? Wir hängen ja weniger lange Transportwege und günstigere Arbeitskraft.
Ja, da gibt es eigentlich zwei Hauptgründe. Einerseits ist natürlich der Standort Schweiz ist eine Art Signatur für Qualität. Und das ist mal ein ganz wichtiger Punkt, dass man das auch mit der Marke Nespresso verbindet. Nespresso hat sehr viel auch zu tun mit Image und Image Suite ist mal sehr wichtig. Der zweite Grund ist, dass im Gegensatz zu vielen anderen Produkten auf der Welt, wie zum Beispiel so Nescafé oder andere Produkte, der Nespresso wird nicht lokal angepasst. Es gibt eine bestimmte Reihe von Kapseln und die werden alle weltweit konsumiert. Es ist nicht so wie zum Beispiel andere Produkte, wo lokale Anpassungen vorgenommen werden. Und darum wird zentral produziert. Es ist eine höchste Konsistenz von der Qualität gesichert und alles aus einem Ort auf die ganze Welt exportiert.
Das heisst, Tendenz vom Kaffeeexport aus der Schweiz steigend?
Ich muss sagen, der Export von den Zahlen, also die siebenfache Zunahme in den letzten 8 Jahren, ist zu einem sehr grossen Teil auf die Kapseln und insbesondere Nespresso-Kapseln zurückzuführen.
Der Shahan Jerezian, jawohl?
Und das wird so weitergehen. Also es ist eigentlich, Kapseln sind tatsächlich ein Zukunftsprodukt und ich gehe davon aus, dass das ähnlich wird weitergehen.
Der Shahan Jerezian, er ist an der Hochschule Wädenswil verantwortlich für sogar, dass man Kaffee kann studieren, Science and Art of Coffee. Besten Dank für die Informationen in Sendung Treffpunkt auf SRF 1. Kleine Schweiz, die auf der ganzen Welt in verschiedensten Bereichen eine ganz grosse Rolle kann spielen. Ich kann die Sendung übrigens noch mal hören oder euch zum Beispiel Bilder anschauen von riesigen Schiffsmotoren, die zur Winterthur entwickelt werden, im Internet auf srf1.ch.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.